Valeria?
Ja, Vika?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal Angeln auf Russisch.
Angeln?
Angeln. Ja, ein ultimativ fancyes Hobby von jungen Leuten.
Jetzt fange ich wieder an zu verkacken.
Verkacken in 3, 2, 1.
Also ein Fisch heißt Rüber.
Ja, richtig.
Hat es was damit zu tun?
Ja.
Rybak ist der Fischer, oder?
Ja.
Okay, und was heißt Angeln? Rüberweite? Nein.
Was?
Keine Ahnung, vergiss es.
Eine neue Wortschöpfung, okay.
Ja, so wenn man das verdeutscht. Nee, okay, sag mal, wie heißt es?
Rybalka.
Ach, Rybalka.
Kennst du doch.
Schau mal, ich war nah dran.
Also du warst ja quasi dabei. Ja, du warst super nah dran.
Okay.
Rybalka. Rybalka. Übrigens mit einem Ü, ne? Können viele Deutsche nicht aussprechen. Ü. Rybalka.
Ja.
Ist ja auch bei Ü wie du.
Ja. Das ist immer das, was dann Deutsche als I. T.
Ja, T. Die würden, also ich glaube, deutsche Leute würden jetzt sagen Rybalka. Oder Rybalka. Alle Leute, die Deutsch sprechen.
Ja, macht mal so? Ü. Wenn ihr jetzt zu Hause seid, macht einmal Ü.
Ist ein Buchstabe.
Eine Sprachübung.
Wir wissen, es ist geschrieben wird es wie ein B und ein I daneben.
Ja.
Also ein Buchstabe besteht quasi aus zwei Zeichen in Russland, dieses Ü. Ist auch ganz komisch, wie sich der Mund bewegt, ne, wenn man Ü sagt. Als würde man kurz so Ü sagen.
Stimmt, ist auch ein bisschen der Laut.
Ja.
Naja, okay. Naja. Nach diesem Sprachkurs, Leute, herzlich willkommen.
Hallo.
Bei dieser Folge von den Njetten-Mädchen von Das Ding, einem Podcast vom SWR. Schön, dass ihr da seid.
Ja, hi. Ja, warum habe ich jetzt gerade überhaupt hier Rybalka gesagt? Wir müssen drüber reden heute, weil das wird in unserem Talk-Thema sein. Wir teasen einfach schon am Anfang auf das, was am Ende passiert. Es geht um einen bestimmten Fisch und der Fisch schwimmt gerade durch Insta, würde ich so ungefähr sagen.
Oh,
aber mehr
das war gut
dazu
ausgedrückt.
Mehr.
Das war gut ausgedrückt.
Mehr dazu gleich.
Cool, guter Teaser. Ja, Leute, was soll man sagen, ey? Die letzte Folge, die ging uns noch ein bisschen lange nach, ne? Also, ich weiß nicht, ob ihr Team, ich höre von Anfang an, mal Folge 1 und dann weiter seid und deswegen alles gehört habt. Oder ob ihr Team, ich höre die aktuellste Folge, mir egal, was davor war. Für alle, die es jetzt nicht gehört haben, wir haben das letzte Mal über die Teilmobilisierung in Russland gesprochen. Und dementsprechend auch, ja, sehr viele, sehr starke Gefühle dazu gehabt.
Mhm.
Also hört es euch gerne an, wenn ihr wissen wollt, wie Vika und ich dann auch so ein bisschen diskutieren, sage ich jetzt mal.
Stimmt. Ganz überraschend.
Ganz überraschend. Nee, aber das, was ich irgendwie so cool fand, ist, dass wir ja doch so ein paar Reaktionen drauf bekommen haben von euch. Also wir haben Sprachnachrichten bekommen und Mails und so. Und ich würde sagen, ich würde das voll gerne noch aufgreifen, so.
Ja, voll gerne. Was die Leute haben wirklich netterweise geschrieben, ist ja auch ein super komplexes Thema. Also ich meine, da muss man sich mega mit Politik und Militär beschäftigen.
Ja, voll.
Man will das eigentlich als junger Mensch nicht unbedingt bei einem eher lockeren Podcast, wie wir den machen. Also, aber manchmal sind vor allem in diesen Zeiten solche Themen super wichtig. Und du kannst gerne mal ein paar Sprachis oder ein paar Nachrichten vorlesen.
Mache ich. Und zwar habe ich zum Beispiel eine Sprachnachricht von der Maria bekommen. Und sie kommt aus Kiew und sie hat zum Beispiel auch gesagt, dass sie unsere teilweise ja relativ so, ja, ich sag mal, wir waren ja auch schon so ein bisschen aufgebracht. Unsere Haltung war jetzt nicht gerade so komplett distanziert, ne, sondern auch mit Emotionen.
Wobei ich
und so
die ganze Zeit versucht habe, also, aber man kann da nicht neutral bleiben.
Ja,
also so ganz
nicht,
neutral.
Nee, vor allem nicht, wenn es einen dann so betrifft irgendwie.
Ja,
also da, ja so klar, man kann es versuchen so, aber wir sind ja auch in dem Sinne kein, wir sind ja nicht die Tagesschau, wir machen ja keine Nachrichten hier. Ganz ohne Emotionen, sondern ich glaube, man kann da vielleicht auch in dem einen Moment dann auch mal kurz sagen, wenn etwas beschissen ist. So. Naja, auf jeden Fall konnte sie es nachvollziehen und sie hat auch gesagt, sie hat irgendwie ganz lange jetzt versucht, sich damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, hey, wo war denn dieser Point of No Return, in dem man quasi als russisches Volk das hätte verhindern können und gibt's das überhaupt? Und das hat sie dazu gesagt.
Ich kann beide Haltungen, das war ja sehr emotional, ich kann es aber total nachvollziehen, warum jetzt gerade in Russland irgendwie immer noch nichts passiert. Und einerseits erkläre ich mir das so, dass irgendwie allein in den vergangenen 100 Jahren es in Russland vielleicht gerade mal 10 Jahre, wenn es überhaupt gegeben hat, wo es halt freie Informationspolitik und so etwas Ähnliches wie eine Demokratie gab. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber, hey, wir leben im Zeitalter des Internets. Und das ist dann der Punkt, bei dem ich auch stolpere und mich frage, wie kann es sein, dass die Leute nicht einmal versuchen, sich zu informieren. Es gibt ja in der Psychologie gibt's ja den Begriff erlernte Hilflosigkeit, und das würde ich tatsächlich als gewollte Hilflosigkeit benennen.
Ja, es ist schon absolut richtig, was sie sagt. Irgendwie auch dieser psychologische Begriff, den sie da gedroppt hat, auch spannend. Ich weiß nicht, ob man das genau so sagen kann, 100%, aber es ist ja auch nicht, sind ja auch nicht alle, die sich nicht informieren. Viele haben ja tatsächlich gar keinen Zugang zum Internet in ländlichen Gebieten.
Mhm, ja, das stimmt.
Ja, aber diese Erziehung ist tatsächlich so. Also wenn man halt so erzogen wurde, wie wir letzte Woche drüber gesprochen haben, dass die Politik nicht die Sache ist, über die man spricht und eigentlich total unwichtig ist für dein Leben, andere sollen sich drum kümmern, dann ja, stumpft man absolut ab. Und ich glaube, das ist ja auch so der Grund, warum die Menschen sich nicht informieren. Die informieren sich vielleicht darüber, was in ihrem Dorf, in ihrer Stadt passiert, das, was regional wichtig ist für sie, wo sie etwas einkaufen können, was da alles an Änderungen in der Wirtschaft und so weiter ist. Aber weiter darüber hinaus, so über den Tellerrand blicken, ist klar schwierig.
Ich fand auch den Begriff sowas Ähnliches wie eine Demokratie gut gewählt, weil, wenn man ehrlich ist, gab es natürlich, also nur wenn überhaupt, den Anschein einer Demokratie, wie man jetzt leider ja traurigerweise sehen kann. Und was ich aber dazu auch noch sagen möchte, ist, wir haben auch eine Mail bekommen von der Lisa. Sie hat gesagt, ja, ihr habt ja über den mangelnden Protest gesprochen, und da musste ich direkt an Nawalny denken, der ja eine sehr laute Stimme gegen den Kreml war, beziehungsweise ist, aber der ja auch als Exempel herhalten musste, was das für Folgen hat, wenn man in Russland zu laut dagegen ist. Ich kann die Angst der Russen schon auch sehr gut nachvollziehen. Ich finde, man kann niemanden einen Vorwurf machen, wenn er oder sie flieht, anstatt zu protestieren und damit letztlich auch einiges, vielleicht auch das eigene Leben, zu riskieren. Ich habe viele ukrainische Freunde, darunter auch Männer, die trotz beziehungsweise wegen der Ukraine Mobilmachung illegal das Land verlassen haben, weil sie nicht kämpfen wollten. Ich finde, jeder Mensch hat irgendwie ein Recht, in Zeiten des Krieges auch einfach zu gehen und sich selbst und die Familie zu schützen. Mich würde interessieren, was aus Nawalny und seinen AnhängerInnen geworden ist.
Ah, ja. Mhm. Ja, spannend. Also sie hat schon sehr viele Aspekte genannt, und vor allem Nawalny, man muss erstmal checken, wer ist das überhaupt? Was ist das für ein Mensch? Und das bringt ja eigentlich uns jetzt zu der Frage der Woche, oder?
Yes,
also da kann man sich ja
schon mal
fragen, gibt es da irgendeinen Menschen in Russland, der eine andere Meinung hat als Kreml, zu dem Leute auch aufschauen? Und weil Lisa ja Nawalny gedroppt hat, können wir gerne auch über ihn sprechen. Ich habe ja tatsächlich auch schon öfter früher gefragt, also auch in Russland, dass ich da gelebt habe, ob es irgendjemanden gibt, ja, außerhalb dieser Regierung, weil das, was ich immer im Fernsehen so mitbekommen habe, war immer dieses eine Gesicht. Also ich habe echt immer Putin gesehen und kaum Gegenstimmen. Und hier, wenn du zum Beispiel in Deutschland Fernsehen schaust, wir leben halt in einer Demokratie, Gott sei Dank, siehst du nicht nur Olaf Scholz, sondern du siehst halt alle anderen Parteien auch. Und da halt gar nicht. Das sieht man natürlich. Das ist das russische Staatsfernsehen. So. Und ja, deswegen muss man da auch voll, also wir mussten ja auch bei der Recherche jetzt zu dieser Folge voll kramen und herausfinden, wer Nawalny genau ist, seine Anhängerinnen und Anhänger, andere Leute, die eine andere Meinung in Russland haben, wer sind diese Menschen? Genau, und dann ja, können wir ja gerne mal erstmal checken, wer Nawalny überhaupt ist.
Für alle, die ihn nicht kennen, ne, zumindest
ja, genau.
Mal. Wer ist das überhaupt? Aber wahrscheinlich habt ihr den Namen schon gehört. Also wenn ihr uns hört, kann ich mir vorstellen, dass ihr den Namen kennt. Weil es ja auf jeden Fall diesen einen Vorfall gab, wo er auf jeden Fall weltweit dann auf einmal bekannt wurde. Aber genau, sag mal kurz, wer ist das überhaupt?
Ja, also erstmal ist Alexei Nawalny ein Politiker. Ne? Der ist zum ersten Mal im Jahr 2000 der Partei Jabloka beigetreten. Das ist eine demokratisch-liberale Partei in Russland. Und wurde da auch unter anderem stellvertretender Vorsitzender und so weiter. Hat auf jeden Fall sehr viel in dieser Partei gemacht. Wurde dann aber 2007 aus der Partei ausgeschlossen, weil er sich nationalistisch und fremdenfeindlich geäußert hat. Und da sind wir schon ein bisschen bei der Kritik zu Nawalny. Mhm. Da gibt's nämlich so einiges, ich fasse das nur ganz kurz zusammen. Die Kritik ist, dass er sehr nationalistisch veranlagt ist. Er ist bei sogenannten russischen Märschen mitmarschiert. Es gibt auch Rassismusvorwürfe. Er hat zum Beispiel Kaukasier als Kakerlaken bezeichnet und hat Menschen in Zentralasien Kriminelle genannt.
Mhm. Das wusste alles, ich übrigens lange Zeit gar nicht, dass der solche extremen Ansichten hat oder auch solche Sachen gesagt hat. I had no idea.
Ja, deswegen immer wenn wir über Alexei Nawalny sprechen, sprechen wir jetzt nicht über eine, ich sag mal,
weltoffenen Menschen, der für das Gute kämpft, sondern in erster Linie, glaube ich, gegen die Elite, ne? Also
genau, absolut. Gegen die Elite, gegen die Mächtigen in Russland. Und er hat tatsächlich auch selber 2016 gesagt, er will als Präsidentschaftskandidat antreten in Russland, hat aber nicht geklappt, weil er da auch schon Stress mit der russischen Justiz hatte. Mhm. Und trotzdem hat er es geschafft, mehr als 80 Büros für den Wahlkampf zu eröffnen, also Wahlkampf 2018, als die Präsidentschaftswahlen waren. Und es gibt da Berichte über Überfälle auf Aktivisten, Bombendrohungen auf seine Büros und so weiter. Es gab auch Säureattacken gegen ihn. Also man merkt, er hat zwar immer wieder versucht, so ja bei der großen Politik da oben, ne, so mitzumischen in Russland. Das Leben wurde ihm aber schwer gemacht, immer. Immer war irgendwas, was ihn daran gehindert hat, so richtig Politik machen zu können. Mhm. Zum einen ist er Politiker, zum anderen ist er aber auch Blogger. Vielleicht kennt ihr ihn ja auch als Blogger. Er hat sehr viele Beiträge auf seinem Live-Journal-Kanal veröffentlicht. Ab 2009 war das. Da hat er über die Korruption von Staatsunternehmen berichtet. Und es gibt so ein Video über einen Palast am Schwarzen Meer.
Das kenne ich. Das ist so das eine, was, glaube ich, ganz, ganz viele irgendwie zumindest mal gehört haben. Ich wusste aber auch nicht, dass er da dahinter steckt.
Ja, ich wurde auch voll oft darauf angesprochen, weil ich ja immer gesagt habe, ja, ich fahre zu meiner Familie ans Schwarze Meer, da wo Putin wohnt, da wo der seine Villa hat.
Ja, ja, ja.
So, ich wusste gar nicht, worum es geht. Jedenfalls gibt es dieses Video über diesen Palast am Schwarzen Meer. Das soll Putin gehören. Und das wurde wohl also wirklich über 100 Millionen Mal angeklickt. Und das Ganze wurde natürlich heftig kritisiert, weil die Bevölkerung in Russland sehr arm ist in vielen Teilen der Gesellschaft. Aber die Regierung in Gold schwimmt so ein bisschen, so sehr pausch, sehr
banal. Eigentlich sogar auch literally, ne? Also da ist ja wirklich alles voll Gold. Also wenn man sich mal die ganzen Paläste und so anschaut, das ist ja schon alles sehr pompös dort.
Ja, voll. Und deswegen ist er sehr gefährlich geworden für das Regime. Er greift einfach die Mächtigen in Russland an und das merkt natürlich auch die Elite. Und es gibt auch von ihm verschiedene Stiftungen, beziehungsweise er hat 2011 auch noch eine Nichtregierungsorganisation Fonds zur Korruptionsbekämpfung gegründet, hatte da auch ein Team mit 30 Leuten und so weiter und hat darüber über staatliche Veruntreuung und Korruption recherchiert, hat herausgefunden, wie viel Kohle eigentlich die ganzen Abgeordneten, Justizbeamten, Personen aus dem Präsidentenumfeld zu haben und auch das natürlich war immer wieder wie so ein Dorn im Auge im Kreml. Und und immer wieder, habe ich ja schon vorhin gesagt, gab es ja immer Anschläge irgendwie auf ihn. Und immer wieder der hat ja nie richtig so Politik machen können, auch wegen dieser ganzen Enthüllungen.
Genau, und dann kam nämlich das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe. Und zwar wurde er dann im August 2020 Opfer eines Giftanschlages und wurde dann in der Berliner Charité behandelt. Und da wurde dann entdeckt, dass es ein russisches Nervengift war, was er quasi verabreicht bekommen hat. Er ist trotzdem, nachdem er gesund geworden ist, zurück nach Russland. Und dort wurde er zu 3 Jahren und 6 Monaten Haft erstmal verurteilt. Und das hat nämlich super viel Kritik ausgelöst, weil er hat, glaube ich, seine Bewährung in dem Sinne dann verstoßen, weil er im Koma lag, aber halt in Deutschland. Und deswegen wurde er direkt verhaftet, als er zurückgekommen ist. Also dieses Urteil löste auf jeden Fall super viel Kritik aus und so, sogar international. Und mehrere hundert Menschen wurden in Russland während des Protestes festgenommen. Und seitdem ist er natürlich einfach bekannt.
Ja, weltbekannt, muss man sagen. Genau. Also diese Geschichte mit dem Giftanschlag hat ihn echt weltbekannt
da
gemacht.
Ich
jeder
ihn
hat
auch
über ihn geredet.
Das erste Mal so richtig auf dem Schirm gehabt. Also ich meine, ja, ich habe seinen Namen schon hier und da gehört. Oft auch so ein bisschen aus russischen Familienbekanntenkreisen eher so verächtlich. So von wegen, ach Gott, der hat eh nichts zu melden, so ein bisschen. Ja. Aber danach hat sich das ein bisschen geändert in der Wahrnehmung.
Ja.
Naja, und was ich eben auch dann gelesen habe, eine Journalistin, Maria Lippmann heißt, die hat zum Beispiel gesagt, dass es gar nicht darum geht, dass es so krasse Zustimmung für Nawalny gab, sondern es ist eher die Ablehnung von Putin und dass er halt quasi diese Ablehnung verkörpert. Mhm. Ja, aber ja, die Proteste damals wurden natürlich genauso wie jetzt auch niedergeknüppelt. Seine Organisationen wurden ausgelöscht. Seine ganzen bekanntesten Anhänger aus seinen Organisationen haben auch das Land verlassen, weil die natürlich auch alle Angst hatten.
Ja, es wurde zu gefährlich für die, klar.
Ja, und viele hatten dann auch Angst, dass er diese Haft nicht überleben könnte. Da wurden ja dann auch viele Misshandlungsfälle in letzter Zeit bekannt aus den Gefängnissen. Und seine Anhänger und Anhängerinnen stehen natürlich auch unter sehr hohem Druck. Und die, die noch nicht das Land verlassen haben, die werden meistens halt eben auch strafrechtlich verfolgt. Also ihr merkt so, gar keine Chance gefühlt. Und trotz dieses krassen Drucks hat er irgendwie immer wieder weitergemacht. Also er hatte dann Hungerstreik, daran erinnere ich mich auch noch. Das war auch schon voll krass in den Nachrichten. Er hat Briefe geschrieben, er hat Instagram-Posts irgendwie gemacht, wobei ich mich ein bisschen frage, wie das geht, logistisch.
Ja, ich glaube, das haben immer seine Anhänger gemacht. Also der hat ja immer noch einen Twitter-Account, der hat ja auch fast 3 Millionen Follower, was schon ich krass finde. Also es sind sehr, es ist schon viele Leute und da wird auch täglich gepostet und ich so, hä, wie aus dem Gefängnis? Nee, das machen natürlich dann irgendwie seine Leute, ja.
Und ja, ich habe auch schon gelesen, dass Amnesty International ist ja eine Organisation für Menschenrechte, die machen sich halt über die Haftbedingungen von ihm sehr Sorgen, weil sie das Gefühl haben, so er wird da einfach unwürdig behandelt. Und ich habe dann auch so einen Instagram-Post gesehen vor kurzem von Medusa, das ist ja diese unabhängige russische Nachrichtenseite. Da wurde auch so eine Slideshow gepostet mit Fotos, wie diese Einzelhaft ausschaut, in der er jetzt ist. Holy shit, schaut das krass aus. Also das schaut aus wie straight aus einem Horrorfilm einfach.
Ja.
Der ist da in so einer ganz kleinen, so kerkerähnlichen Zelle, da ist nix.
Kein Fenster.
Wenn das wirklich sein Raum ist, so, dann ist das heavy, Alter. Also allein psychisch, kannst du dir das vorstellen, so lange Zeit da in diesem Mini-Ding zu leben? Also er ist da in diese Einzelhaft seit August, ist er da hingekommen, laut Medusa. Anscheinend, angeblich, weil er gegen so ganz komische, banale Dinge verstoßen haben soll im Gefängnis. Also zum einen, weil er ein aufgeknöpftes Gefängnisshirt hatte. Weil er einmal seine Hände nicht hinter seinem Rücken gemacht hat. Weil er sich falsch vorgestellt hat, weil er nicht irgendeinen Code genannt hat oder so, während er sich irgendwo vorgestellt hat, weil er über die Mobilisierung während seines Prozesses geredet haben soll und weil er sein Gesicht nicht waschen wollte oder so.
Ja.
Also Ausreden, wenn wir ganz ehrlich sind. Und ja, jetzt hat er natürlich heute, du hast ja schon gesagt, sein Netzwerk. Und die wollen jetzt noch intensiver und offensiver auch an seinem Ziel weiterarbeiten, gerade seit dem Angriffskrieg Russlands. Die haben schon so ein bisschen gesagt, die möchten eigentlich den Kreml umstürzen. Jetzt wurde dann ein YouTube-Video veröffentlicht, wo sie gesagt haben, sie möchten Untergrundpartisanen anheuern. Das klingt alles so crazy, irgendwie wie aus so einem Film. Aber sie wollen im Prinzip Freiwillige rekrutieren, die dabei helfen sollen, das Regime irgendwie ins Wanken zu bringen und dann hoffentlich irgendwann zu stürzen. Also anscheinend hat
aber
er wohl...
Da sagen sie ja auch im Untergrund. Also
ja, genau.
Auch da arbeiten sie ja gar nicht in der Öffentlichkeit, können keine Demos veranstalten, können draußen keine Wahlbüros, keine generell Büros eröffnen oder irgendwelche Anlaufstellen für Leute, die sich dann halt auch für diese Organisation interessieren, sondern das passiert alles irgendwo im Geheimen, wo niemand Zugang zu haben sollte und so, dass es bloß niemand erfährt, wo die sitzen. Also frage ich mich, wie soll da die Regierung umgestürzt werden? Sorry,
frage ich mich auch. Also sie haben aber gesagt, sie haben wohl viele Nachrichten bekommen von Leuten, die jetzt quasi diese Teilmobilisierung und generell so entgehen wollen. Und dieses wollen sie jetzt natürlich ein bisschen ausnutzen. Und sie haben gemeint, sie brauchen alles. Künstler, Hacker, Anwälte. Also jede Person, die irgendwas kann, wird in irgendeiner Form was machen können, laut ihnen anscheinend. Ja, und es gibt dann auch irgendwie so ein Netzwerk und die versprechen auch Anonymität, weil das ist ja so das Nächste. Ich denke mir dann so einfach kann das ja dann auch nicht sein, da einfach mitzumachen. Ja. Und da geht's dann so darum, kannst deinen Spitznamen angeben oder Namen, E-Mail, keine Ahnung, wo du lebst, ob du gerade in Russland bist und was du bereit bist zu tun. Also zum Beispiel Flugblätter verteilen oder Regierungsseiten hacken oder so. Und ob da jetzt natürlich noch krassere Sachen kommen können, das steht da zwar nicht, aber da wurde mal unter anderem auch ein Video geteilt, wo ein Rekrutierungsbüro irgendwie angezündet wurde. Also man kann davon ausgehen, dass die wahrscheinlich nicht nur Flyer verteilen wollen in dem Sinne.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Das ist so ein bisschen der Stand der Dinge.
Also wir hören jetzt gerade die ganze Zeit den Namen Nawalny und seine Organisation, aber was ich mich frage und was natürlich auch ganz viele andere Leute sich fragen, gibt es da in diesem Riesenland wie Russland nicht irgendwelche anderen Menschen, die auch noch eine Stimme haben? Gibt es nicht irgendwelche Persönlichkeiten, zu denen andere Leute aufschauen würden, auch die gegen den Kreml protestieren und so? Und nach unserer Recherche haben wir herausgefunden, da gibt es zwar ein paar Namen und da gibt es ein paar Oppositionelle, aber die sind entweder im Knast oder sind einfach auch längst nicht mehr in Russland. Ich weiß nicht, also die Namen habe ich noch nie vorher gehört. Zum Beispiel Ilja Yashin, hast du mal gehört?
Habe ich vorher auch nie gehört, zum allerersten Mal. Ne? Aber der ist auch, da wird jetzt gerade auch wieder ermittelt. Oder also auf jeden Fall auch vor allem lange, ne? Wieder 10 Jahre Haft, die ihm irgendwie drohen.
Oder Wladimir Karamusa.
Auch nie gehört vorher, aber einer auch da.
Der wichtigsten Oppositionellen Russlands. Mhm. Genau.
Ja, ich habe auch noch andere, ne, andere Namen. Jewgeni Reusmann haben wir noch gehört. Andrei Pivovarov. Auch da, ne, nichts gehört, aber ganz oft auch irgendwelche Anschläge, die man dazu irgendwie mitbekommen hat. Oder wenn man Nachrichten dazu liest, dann immer nur, dass denen irgendwas Schlimmes passiert oder droht. Ja, also schwierig, was so die Opposition geht. So richtig groß gibt's einfach, so wie wir es jetzt bisher gesehen haben, nicht wirklich was, oder?
Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es jemanden gibt. Ich glaube, das, was wir haben ja letzte Folge auch uns so gefragt, warum gehen so wenige Menschen protestieren, warum gehen so wenige Menschen auf die Straßen, warum gibt's da nicht so einen Protest? Und eben merken wir auch gerade jetzt schon wieder, es gibt einfach auch niemanden, es gibt keine Führungspersönlichkeit von der anderen Seite, die mal sagt, Leute, jetzt gehen alle auf die Straßen, jetzt versammeln wir uns alle jetzt. Also so, du hast zwar auch letzte Folge gesagt, man braucht nicht unbedingt diese eine Person.
Ich denke mir halt, geht das nicht auch ohne, wenn es keinen gibt? Aber wenn es die schon nicht schaffen, so wie sollen es dann die unten schaffen? Also es ist so auswegslos. Ich hoffe so sehr, dass es da irgendwie... Ich keine Ahnung, ey. Ich traue mich da gar nicht weiterzudenken.
Nee, und das Einzige, was man hofft, ist, dass junge Leute sich zum Beispiel über so Telegram-Gruppen verabreden, dass die sich da irgendwie vernetzen, dass da viele verschiedene Gruppierungen so zusammenkommen, I don't know, und die dann auf die Straßen gehen oder wie auch immer. Es gibt ja, da gab es ja von Anfang an schon irgendwie angefangen mit den stillen Protesten, dass die Leute da aufgerufen haben, ihre Taschen, ihre T-Shirts, ihre
darüber Hüte, haben wir auch mal gesprochen.
Käppis mit Njet Vajnet zu beschriften, also als stiller Protest. Das kam ja auch alles durchs Netz raus von jungen Menschen.
Ja.
Und wenn da noch so eine Welle kommt, das ist so die einzige Hoffnung irgendwie, die ich persönlich jetzt gerade noch habe.
Ja, oder halt absolutes Chaos, ne? Das, was wir gerade im Iran sehen, denke ich mir halt, wie gesagt, immer noch so dieses, das braucht's eigentlich, aber dazu sind die Leute einfach gerade nicht emotionalisiert genug irgendwie. Es fühlt sich zumindest nicht so an. Was ich aber auch sehr oft gelesen habe, warum diese ganzen Leute verhaftet wurden, also diese ganzen Oppositionellen oder was so einer der gängigsten Gründe ist, warum man gerade auch Menschen verhaftet, die protestieren, das nennt sich Diskreditierung der russischen Armee. Ne?
Mhm.
Und das ist ja so der Grund. Und das bringt uns vielleicht auch zu einem neuen kleinen Symbol, was durch russische Social-Media-Kanäle geistert. Ja. Wer weiß, vielleicht wird das gerade der Anfang der Bewegung. I don't know.
Oh Gott, das wäre so wild.
Also wenn ihr euch jetzt denkt, warum wir lachen, weil das passt ja eigentlich gar nicht zum Thema. Wait for it.
Ja, wait for it. Wir sliden rein in den Jetzt-Talk.
Machen wir mal.
Haben wir ja schon am Anfang ein bisschen reingeteased, dass es um einen Fisch gehen soll. What? Jedenfalls, es gibt ein neues Antikriegssymbol. Es ist ein Meme geworden.
Hast du auch manchmal das Gefühl, wir leben in einer Simulation oder so?
Immer wieder aufs Neue. Also es ist, warum, wir reden jetzt gerade über ein Antikriegssymbol, das ein Fisch ist.
Ja,
was?
Naja,
Leute, ihr werdet jetzt mehr darüber erfahren. Die Geschichte dazu ist super skurril. Ihr kennt ja diese Proteste mit zum Beispiel weißen Zetteln. Da sind Leute rausgegangen und haben geschrieben, Njet Vajne, aber sie haben Njet Vajne nicht ausgeschrieben, also Nein zum Krieg, sondern sie haben zum Beispiel geschrieben Njet und dann Sternchen, 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 Sternchen.
Damit aber meistens W und dann Sternchen, 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 E. Damit man immer noch sagen kann, Njet Vajne, wahrscheinlich, aber man kann es halt nicht mehr ausschreiben in dem Sinne.
Genau, weil Krieg kann man darf ja nicht man sagen. Ja nicht genau. sagen, darf man nicht schreiben. Dementsprechend kennt ihr ja. Ne? So. Eine Frau in Russland, und zwar in Tümen, das ist eine Stadt in Westsibirien, die hat Njet Vajne eben mit diesen drei Sternchen dazwischen, also dass man nicht alle Buchstaben sieht, mit blauer Kreide auf den Boden geschrieben und das Wort Nein zum Krieg eben oder diese Wörter zensiert.
Und nicht das Wort Nein zum Krieg, nur W, Sternchen, ja, genau. Sternchen, Sternchen, E, das ist wichtig.
So, das ist wichtig, genau. Stimmt. Njet, W, Sternchen, 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 E hat sie geschrieben mit blauer Kreide auf dem Boden. Ja. Wurde festgenommen und kam vor Gericht. Also ihr drohten bis zu 30.000 bis 50.000 Rubel Strafe. Und
wegen Diskreditierung der russischen Armee.
Absolut.
Und ihre Ausrede, was sie eigentlich gemeint hat, ist eigentlich, es ist wirklich Gold, Meme-Gold dann im Endeffekt jetzt geworden. Weil sie hat gesagt, sie meinte nicht Njet Vajne, sondern Njet Voble.
Njet Voble.
Was ist ein Fisch?
Das ist ein im Kaspischen Meer und an der unteren Wolga vorkommende Fischart. Wobler.
Und sie hat gesagt, sie hat einfach eine Abneigung gegen diese Art von Fisch speziell. Die mag sie einfach nicht.
Jetzt stell dir bitte die Situation vor. Sie sitzt im Gericht, alle gucken sie an. Sie hat ja auch über die Situation in einem Interview gesprochen, wie es war. Alle haben so, manche haben leicht geschmunzelt, als sie das gesagt hat.
Ja.
Und dann gucken sie alle an und dann sagt sie, ich wollte gar nicht Njet Vajne sagen. Ich mag nur den Fisch Wobler nicht. Njet Voble. Und dann hat sie in diesem Interview mit Radio Svoboda, das ist ein unabhängiges Radiomedium in Russland, hat sie gesagt, ich habe einfach das Erste gesagt, was mir in den Kopf gekommen ist. Einfach das Allererste.
Hallo, ich finde es voll smart, Alter. Mir wäre sowas nie eingefallen.
Ja, und sie sagt, ich denke, das ist einfach nur wahrscheinlich Glück gewesen und absolute.
Aber jetzt muss man sagen, Glück, warum? Bitte? Weil sie nicht verhaftet wurde. Das ist ja das Besondere daran.
Genau.
Das muss man ja dazu sagen, weil normalerweise in den allermeisten Fällen wirst du dann trotzdem, keine Ahnung, verhaftet, verurteilt, kriegst halt die Strafe, whatever. Und ich meine, das ist ja sehr offensichtlich, keine Ahnung.
Ja.
Aber anscheinend konnten sie ihr halt nicht genug nachweisen, was auch immer, oder eigentlich ist es ja wurscht, ne? Theoretisch ist den Scheiß egal. Aber
das Gericht hat ihr geglaubt,
Das Gericht hat ihr geglaubt. Ich glaube, am Ende war nicht in dem Interview sogar noch, dass sie ihre Kreide zurückbekommen hat, die blau-gelbe.
Sie hat ihre Kreide wieder zurückbekommen.
Die blau-gelbe, also die Kreide, die in den Farben der Ukraine auch noch ist, hat sie zurückbekommen und wurde freigesprochen. Und seitdem geistert dieser Fisch, wird er überall reingefotoshoppt und so und ist irgendwie einfach auf einmal so dieses so, weil du das ja jetzt sagen kannst, ne? Theoretisch darfst du deine Abneigung dieser Fischart gegenüber ausdrücken.
Ja, es gibt Memes, es gibt sogar einen Song dazu von einem, der singt jetzt über die Wolga und über die Wobbler und wie wichtig Wobbler für die russische Gesellschaft ist. Es gibt so Vergleiche, wo kann man dieses Wortspiel auch noch machen? Zum Beispiel schreiben Leute in den Kommentaren auf Insta drunter Wobbler Emir, also nicht Weinaimir, also nicht Krieg und Frieden, sondern eben Wobbler, Fisch. Dieser Fisch und Frieden.
Fisch und Frieden.
Unglaublich krass, was für eine Riesenwelle an so Support diese Frau gerade auch bekommt. Mhm. Und sie hat halt einfach gesagt, so ganz ehrlich, also ich hab das Gefühl, das ist so eine ganz, ganz ehrliche, süße Person, die total offen, aber natürlich auch ein bisschen ängstlich über all das, was ihr vielleicht noch passieren kann, berichtet.
Ja, das kommt aus dem Interview, finde ich, schon raus. Also sie hat gemeint, sie will ja eigentlich die Aufmerksamkeit gar nicht. Und sie hat zum Beispiel auch gemeint, sie hat jetzt nicht irgendein krasses Statement gegen den Krieg oder so rausgehauen, sondern sie hat einfach nur, ne, wollte sich da schnell rausreden in dem Sinne. Und sie hat gemeint, eigentlich will sie gar nicht jetzt so im Mittelpunkt stehen, weil sie glaubt nicht, dass die Geschichte jetzt schon vorbei sein kann. Also sie glaubt, das geht vielleicht dann doch nochmal irgendwie weiter. Aber stell dir mal vor, es wird wirklich jetzt ein krasses Symbol für die Antikriegsbewegung. Ja, dann, sorry, dann glaube ich, weiß ich nicht, ob sie dann wirklich immer noch freigesprochen bleibt. I don't know. Also ja. Ich hoffe es sehr für sie. Ich weiß es nicht. Und in dem Interview haben sie auch gesagt, ja, haben sie denn jetzt irgendeinen Rat für Leute, die protestieren wollen? Und sie hat gemeint, ja, sie kann keinen Rat geben, weil sie hat keine Qualifikation dazu. Sie kann auch eigentlich mit diesem Beispiel nur Schaden anrichten, weil so wie sie es verstanden hat, es wirklich selten ist, dass das Gericht dich freispricht in so einer Situation. Also es ist wohl eine Frage des Glücks. Ja, und
sie meinte, ich möchte kein Vorbild sein für andere. Bitte, Leute, macht das nicht nach, weil ich hatte nur Glück.
Ja,
macht das bloß nicht nach, so nach dem Motto. Ja, aber geil. Also Wobbler ist jetzt so ein bisschen, zumindest auf Social Media und in all diesen antikriegerischen Protestbewegungen im Netz, ein Symbol geworden, ein Antikriegssymbol. Ja.
Und dieses Lied hat ja auch viele Aufrufe bekommen, ne? Da hat einer einfach nur auf einer Gitarre jetzt ein Lied über den Fisch gemacht oder was? Und wie sah er den?
Im Hintergrund so eine weiße Küche, so richtig random aufgenommen.
Wie heißt das Lied? Weißt du das? Oder wie findet man das auf YouTube, wenn man das wollen würde? Ich meine, zumindest die Kyrillisch schreiben können. Wir können es euch auch verlinken auf jeden Fall in die Shownotes, wenn ihr euch das mal anhören wollt. Ja, also
der
wollt.
Song heißt Njet Voble. Mhm. So heißt der Song, wurde vor 3 Tagen, also wir zeichnen jetzt auf, vor 3 Tagen wurde da aufgenommen. Mhm. Und der Künstler heißt Slipakov. Slipakov, es wird hier auf Russisch geschrieben mit kyrillischen Buchstaben, aber ihr findet es schon.
Ja, und wenn nicht, schreibt wie gesagt, Shownotes.
Slipakov,
ne?
Genau, Shownotes. Ist super, super süß. Mittlerweile, ich gucke jetzt gerade über 1 Million Aufrufe.
Ja, schon krass, finde ich.
Ich kenne diesen Künstler auch gar nicht, aber...
Finde ich gut. Ja, also ich auch nicht ohne, ne? Dann so, aber auf der anderen Seite bist du ja vielleicht jetzt safe. Im Endeffekt ist es ja nur ein Song über einen Fisch.
Eigentlich schon.
Eigentlich ist es ein Song über einen Fisch.
Geile Aktion,
also im Endeffekt halt irgendwie so cool, wie dann man, also ich weiß nicht, was passiert als nächstes? Wird dann der Fisch verboten? Also so, kann das sein? Glaubst du, der Fisch wird verboten, weil es ist ein Kriegssymbol?
Ich glaube nicht, weil dieser Fisch, der wird ja immer in so einer, also der ist ja ein Trockenfisch und wird ja immer als Snack zum Bier angeboten oder zu anderen alkoholischen Getränken.
Ja.
Und ich liebe Trockenfisch und ich kann mir nicht vorstellen, dass andere darauf verzichten möchten. Also ich kann mir ich glaube nicht, dass Wobbler verboten wird.
Aber das Symbol,
zum Beispiel, ich habe gar kein...
Der Wobbler.
Das Symbol.
Weiß ich nicht.
Ja, das wird dann so richtig absurd.
Das wäre wirklich
völlig absurd. Also da rutschen wir wirklich in eine Simulation. Ja. Also wenn der Fisch als Symbol verboten wird, dann denke ich, okay.
Ciao.
Ich weiß nicht.
Ja, ich war auch hier mal wieder auf meiner Favorite-Seite gutefrage.net unterwegs und da hat auch jemand gesagt, so, welchen Fisch essen denn Russen zum Wodka trinken, weil er irgendwo mal war und hat sich gedacht, komm, da war doch irgendwo ein Fisch, während er getrunken hat mit russischen Menschen und er wollte wissen, was das war, weil es war irgendwie fettig, aber auch irgendwie salzig und keine Ahnung was und jemand hat gesagt, das ist die Wobbler, ein Fischart aus dem Kaspischen Meer. Die werden erst in Salz eingelegt, um den Fisch Wasser zu entziehen und danach werden sie getrocknet und darum schmecken sie auch so salzig.
Hast du schon mal gegessen?
Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Ist es so als Ganzes?
Also generell, hast du Trockenfisch gegessen?
Wird es so als Ganzes oder wird es eher so in so Stückchen?
Ja. Stückchen auch, aber ich kenne das als Ganzes und dann reißt du das ganze Fischfleisch
ab. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht.
Oh Gott, du hast so viel verpasst in deinem Leben.
Ey, weißt du, was wir machen müssen?
Hm?
Wenn wir eine Weihnachtsfolge machen, dass wir einfach nur über Essen reden vielleicht und über so Sachen probieren und so währenddessen. Versuchen nicht ins Mikrofon zu schmatzen und da könnten wir einfach als Antikriegsprotest in Jette-Mädchen-Form die Wobbler probieren mal.
Das mache ich sehr gerne. Weißt du, wie es ich war, als ich in Russland, also trockenen Fisch habe ich voll oft gegessen. Es gibt irgendwie sowohl im Sommer, im Winter, im Herbst zu jeder Jahreszeit trockenen Fisch. Es klingt immer so komisch und dann war ich mit meinem Freund da. Weißt du, wie der mich angeguckt hat, als ich diesen trockenen Fisch gekauft habe und dann wie so eine Katze
einfach so gerissen
habe und die Stücke gegessen habe. Der hat mich angeguckt und hat sich, glaube ich, geekelt vor mir und dachte so, was habe ich denn für eine Freundin? Er konnte das gar nicht glauben, dass man das wirklich macht, weil er dachte, das wäre Katzen oder
aber hat er es probiert?
Ja, aber das hat ihm nicht so geschmeckt.
Oh, langweilig.
Ich liebe das. Das schmeckt eigentlich nach Salz. Ja. Es schmeckt nach Salz, es ist super hart und kann man aber echt sehr gut einfach so zum Snacken essen, so wie ich es kenne. Ich glaube, jeder, der irgendwie einen Bezug zu Russland hat oder da oder russischsprachig ist, aufgewachsen ist, hat einen leichten Bezug auch zum trockenen
Fisch.
Ja, weil
dieser, ich habe gehört, der kommt nämlich aus der Sowjetunion. Also dass diese trockene Fischart, also von daher kann es sein, dass es eben aus der Zeit einfach noch ein bisschen quasi da ist. Ja. Und es gibt auch irgendwie ganz viele Restaurants, die sich speziell auf diese Snacks zusätzlich zum Trinken und so, unter anderem mit diesem Fisch anscheinend fokussieren.
Habt ihr auch bestimmte Erfahrungen mit trockenem Fisch gemacht?
Let us know.
Mögt ihr eine bestimmte Fischart in trockener Form?
Oh Gott, ich weiß nicht,
wo gibt's die zu kaufen?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass uns auch nur eine Person schreibt.
Bitte schreibt uns an hier niettemädchen@dasding.de oder gerne in unsere DMs auf Instagram. Wir freuen uns über Nachrichten. Also ich freue mich ganz besonders über Nachrichten.
Bitte schreibt die alle an Vika, weil ich kann damit nichts anfangen.
Irgendjemanden finde, der auch Trockenfisch mag.
Ja, macht mal. Aber schreibt bitte alle ihr und nicht mir. Das wär gut. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch länger über Fisch reden wollen, aber was ich ja auch mag und was ich jeder Person nur empfehlen kann, das hat jetzt nichts mit irgendwas zu tun, aber wenn man sich einfach nur so Sardinen kauft, ne? Sardinen aus dem russischen Laden, die sind auch meistens geräuchert oder so, und die einfach nur auf Schwarzbrot mit Butter da drauf und salzen. Einfach so am Stück komplett essen.
Ich schmelze dahin.
Das ist so geil. Es ist weird, glaube ich, weil ich glaube, viele kennen das nicht. Ich habe das auch erst so meinem Freund zeigen müssen und der war auch am Anfang so, aber der findet das ganz toll. Der findet das ganz lecker.
Und weißt du, wie das heißt? Sprotte.
Ja, deswegen sage ich auch immer Sprotten. Ich weiß nicht, ob Sprotten und Sardinen dasselbe ist.
Ah,
vielleicht schon.
Okay.
Ja, also auf jeden Fall unsere Fisch, hier
oder,
wissen.
Oder. Diese Makrele, die du geräuchert an einem, also so ein Riesenstück Fisch geräuchert an der Fischtheke im russischen Supermarkt.
Habe ich auch noch nie gegessen. Ist so richtig so großen geräucherten Fisch hatte ich noch nie, glaube ich.
Genau, große geräucherte Fisch. Du musst auch den Knochen in der Mitte raustun selber und ein Stück schneiden.
Okay. Krass.
Das mit Zwiebeln und auch Brot. Göttlich.
Damn. So einfach und so lecker ist das.
Damit wisst ihr, ich bin keine Vegetarierin.
allen Dingen auch irgendwie witzig, dass dann quasi jemand dann so einen Fisch wirklich so angeblich nicht mag, ne? Der so beliebt
so
ist.
So geil. Ja. Sie darf wahrscheinlich wird sie jetzt auch immer so ein bisschen Angst haben, diesen Fisch tatsächlich zu essen oder zu kaufen. Schau mal vor, sie steht im Supermarkt in Tümen und sagt, ja, ich hätte gerne Wobbler. Und irgendeiner sieht sie und erkennt sie und sagt,
oh Gott.
Haben sie nicht im Gericht gesagt, sie mögen das
Ding
nicht?
Ist, man
das
kann darfst das
jetzt eigentlich nicht mehr machen.
Man kann das nicht ausschließen. Also jetzt, ne, bei allem Witz und so, ich glaube, weil das sowas aktuell schon so ein bisschen, also schon auch die Angst sein kann.
Ich glaube auch, absolut. Also Riesenrespekt davor, dass sie auch danach Interviews gegeben hat und darüber gesprochen hat. Und ich hoffe jetzt einfach sehr, dass diese Frau in Ruhe leben kann und in Freiheit.
Ich habe dieses Interview übrigens auch an meine Mutter geschickt per Instagram, weil ich wissen wollte, ob das zu ihr durchgedrungen ist. Ja, ist es. Sie hat gemeint, der Meme. Es ist ein Meme. Und ich war so, ja, witzig. Wusste ich auch jetzt auf einmal, dass auf Russisch Meme heißt. Der Meme.
Geil.
Anscheinend bekannt.
Ja, manchmal, ich schreibe jetzt auch tatsächlich öfter auf Russisch mit Leuten, auch aus Russland und die irgendwie ausgewandert sind. Und die verwenden dann englische Wörter und schreiben die auf Russisch.
Ja, finde ich auch. Ja.
Zum Beispiel wie Link, also Internetlink, dann schreiben sie das auf Russisch so aus, Link.
Und dann, ich finde, wenn ich das lese, dann klingt das immer so Link, weißt du, weil dann liest du das ja mit so russischen Buchstaben und dann hast du auf einmal so einen krassen russischen Akzent, den du niemals haben würdest eigentlich.
Ja, und letztens habe ich einen gefragt, ob der mir eine Voice-Message, eine Sprachmemo schicken kann und ich schreibe ihm so auf Russisch, kannst du mir bitte eine Voice-Message schicken? Und dann fällt mir ein, ich weiß nicht, wie Sprachnachricht auf Englisch, auf Russisch heißt. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, Glosser Voice Obschenie.
Also einfach nur Sprachnachricht.
Perfekt übersetzt, so, genau. Ja. So, oh ja, okay, auch mal wieder was gelernt.
Naja, gut. Leute, ich glaube, wir kommen jetzt mal, wir machen jetzt langsam mal den Fischsack zu hier.
Richtig.
Und zwar.
Oh, ich würde so gerne noch weitere Fischwörter droppen, aber ich kenne einfach keine.
Ich glaube, ich lasse es jetzt auch. Ich habe kurz überlegt, aber nee. Auf jeden Fall machen wir ja mal wieder den Aberglauben der Woche. Den gab es ja das letzte Mal nicht, aber wir haben natürlich immer noch ein paar im Petto durch euch bekommen. Ja. Die möchten wir hier an dieser Stelle würdigen. Und dieser Aberglauben kommt dieses Mal vom Alex, der mir eine DM geschrieben hat. Und zwar schreibt er, ich habe euren Podcast letzte Woche entdeckt und fand super schön, Folge für Folge an die eigene Kindheit erinnert zu werden. Super cute.
Oh,
das ist schön. Da ist mir eingefallen, wie ich meiner Freundin mal davon erzählt habe, dass ich als Kind öfter mal ein Gerstenkorn am Auge, in Anführungszeichen, weggezaubert bekommen und von ihr nur in einem komischen Blick dafür geerntet habe. Also jedes Mal, wenn ich als Kind ein Gerstenkorn hatte, hat mich meine Mutter zu meiner Tante geschleppt, die dann einen Spruch, keine Ahnung, was sie da gesagt hat, aufgesagt hat und das Auge symbolisch angespuckt und dann in Klammern pu pu pu, also tu 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 wahrscheinlich, hat.
Tü, tü, tü.
Kennt man, ne? Also alle Menschen, die in irgendeiner Form so russischsprachig aufgewachsen sind, kennen wahrscheinlich dieses tu tu tu. Kennt ihr das? Sagt euch das was? Würde mich freuen, wenn ihr darauf eingeht, sagt er. Ja, kennst du das, wenn man irgendwie einen Spruch sagt, ein Auge symbolisch anspuckt?
Nee, das habe ich noch nie gehört. Also, dass man symbolisch generell alles in Russland irgendwie anspuckt, so dreimal, kenne ich schon. Oder wenn man etwas nicht, wie sagt man das, glasit?
Ja, weg, so ein bisschen Auge machen eigentlich im Prinzip, Auge machen.
Ja, wenn man Auge machen nicht will, dann...
Tu. Ja, aber weißt du, was ich kenne?
Aber mehr kenne
weißt du, was ich kenne? Also ich hatte übrigens auch hier Shoutout an alle Leute, die schon mal Gerstenkorn hatten. Das ist absoluter Abfuck. Ich fand das ganz schlimm.
Gott sei Dank.
Richtig schlimm hatte ich das auch mal. Was ich kenne aus Russland, was so ähnlich ist, ist nicht, dass eine andere Person dich anspuckt, sondern dass du quasi, sagen wir mal, du hast was am Auge, ne? Du nimmst das und pustest es weg. Und machst es aber dreimal. Also du nimmst dreimal die Sache weg, pustest sie dreimal weg und machst dann dreimal tü-tü-tü, wenn du das immer machst. Weil ich hatte eine Weile dann wirklich so, immer wenn ich das Gefühl habe, oh, da ist was oder ich muss es wegmachen, dass so dieses dreimal was wegmachen, dreimal was wegpusten und dreimal über die linke Schulter spucken. So. Und dann, wenn du das so oft machst, dann hat es schon ein bisschen was von so einem kleinen so, ja, so Zwang fast schon. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Weil
du
ja, das ist irgendwie, ein Aberglaube, absolut.
Genau, und das ist ja, da muss man, glaube ich, schon vorsichtig sein. Also das mit dem Anspucken kenne ich nicht, aber er hat dann noch geschrieben, ja, er hat es anrecherchiert. Anscheinend heißt das Ganze Vetucha? Vetucha? Vetucha. Also er schreibt es V-E-T-U-C-H-A.
Vetucha.
Vetucha.
Kenne ich leider gar nicht. Also das kenne ich nicht, aber das klingt spannend. Und wenn das geholfen hat, ja, bitte nachmachen.
Oh, oh Gott. Als ich da... Ich habe gerade einfach nur Vetucha gegoogelt. Leute, ich bin irgendwo gelandet. Ich weiß nicht, wo ich gelandet bin, aber hier steht Vetucha-Heilung, russische Magiemethode.
Okay.
Wow. Oh Gott. Wo bin ich denn jetzt hier?
Richtig abgedriftet gerade.
Russische Magiemethode, Medi. Irgendwas.
Okay, Leute.
Okay, wow.
Also wenn ihr jetzt, glaube ich, müssen diese Folge jetzt auch langsam beenden, bevor Valeria in irgendwelche...
Seit Jahrtausenden arbeiten russische Schamanen und Priester mit einer Magiemethode, die noch heute bis ins tiefste Sibirien hinein lebendig geblieben ist. Der Vetucha-Heilung. Diese weißmagische Energiearbeit ermöglicht es, Blockaden in den Chakren und im Aurafeld sowie karmische Muster nachhaltig zu lösen. Wow. Okay, ich schließe mal den Tab. So viel zum Thema Simulation.
Oh, mir ist gerade ein Aberglaube eingefallen, den ich mir jetzt notiere und nächste Folge sage.
Oh, Teaser. So. Okay. Ja. Leute, wenn ihr aber auch einen Aberglauben habt, so wie der Alex, Shoutout übrigens, danke dir fürs Einschicken, dann schickt uns das doch auch. Entweder unsere DMs oder nettemädchen@dasding.de, auch das alles in den Shownotes verlinkt. Und vergesst nicht, falls ihr wirklich noch mehr über Trockenfisch reden wollt, dann bitte mit Vika.
Oh Gott, ich hab jetzt schon Angst über alles, was...
Ich glaube, keine Person meldet sich bei dir. Da verwette ich jetzt. Weißt du, wenn sich eine Person meldet, dann gebe ich dir eine Wobbler aus.
Nee, doch, echt? Ja. Machst du das wirklich? Klar. Ich bin gespannt, wie du sie findest in Deutschland.
Die ich habe hier einen russischen Laden. Ja, wahrscheinlich hat er das.
Leute, bitte schickt mir unbedingt eine Nachricht, dann bekomme ich eine Wobbler von Valeria.
Ja, und die probieren wir dann hier im Podcast. Das ist doch ein Deal. Und das wenn nicht, dann nicht.
Finde ich gut. Ich kann auch damit leben.
Okay.
Gar kein Problem.
So. Okay.
Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Das war wieder mal eine etwas politische Folge.
Wir müssen noch einen kleinen, eine Vorwarnung machen. Kleine Vorwarnung, Leute, für nächste Woche. Weil wir werden nämlich nächste Woche nochmal releasen, ne?
Ja.
Damit wir wieder in unseren alten Rhythmus kommen quasi. Das ist im Prinzip für euch eigentlich nur eine gute Nachricht, weil ihr kriegt jetzt nochmal eine Bonusfolge Nette Mädchen, ohne einmal eine Woche lang warten zu müssen. Aber dazu muss man sagen, die wird vorproduziert sein. Also da wird es mal ausnahmsweise nicht um Krieg gehen. Da werden wir komplett andere Themen benutzen, weil wir nicht aktuell sein können und so. Also nur, damit ihr schon Bescheid wisst.
Genau, genau. Also nächste Woche kommt die nächste raus. Deswegen, freue ich mich auch schon, dass wir uns auch da hören.
Ja.
Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen.
Jetzt bist du aber mal in so einer Radio. Vielen Dank, dass ihr euch hört.
Okay, Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weiß, weißt du, was ich für ein Problem habe bei diesem Podcast?
Du
ich weiß
nicht,
wie man sich am Ende
sag
verabschiedet.
Sag doch einfach dabei, Baka. So.
Ah, stimmt, okay, dabei.
Baka. Ciao.
Das lädt ich in die Seele.
Bis dann, dabei, bis nächste Woche. Tschö. Baka. Dabei, Baka. Ciao. Baka, okay. Baka.